Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Urbio Insider Podcasts, dem Podcast, in dem wir die spannendsten Köpfe der Immobilienbranche zu Wort kommen lassen. Mein Name ist Philipp Rommelmann und ich freue mich, heute unseren Gast begrüßen zu dürfen, Herr Ralf Büchele. Herr Büchele, schön, dass Sie da sind. Für alle, die Sie nicht kennen, vielleicht stellen Sie sich einmal kurz vor.
Herr Rommelmann, vielen Dank für die Begrüßung. Mein Name ist Ralf Büchele, ich bin Geschäftsführer bei der Bayernheim und wir sind verantwortlich für den Bau von bezahlbarem Wohnraum in Bayern.
Danke dafür. Für mich immer interessant, die Geschichte hinter der Person und auch ihrer Rolle als Geschäftsführer zu erfahren. Lassen Sie uns direkt mal mit einer Frage starten, die relativ oft den Einstieg in ein solches Gespräch prägt. Was hat Sie ursprünglich in die Immobilienbranche geführt und vor allen Dingen ganz wichtig, was hat sich Ihrer Meinung nach auch mit der Zeit verändert?
Also ich habe es ja eigentlich von der Pike auf gelernt. Ich habe nämlich Bauingenieurwesen studiert und habe auch im Ingenieurbüro gearbeitet, 2-3 Jahre lang, ganz klassisch in der Tragwerksplanung. Das Bauen hat mir schon immer Spaß gemacht und ich war dann auch in der Unternehmensberatung und habe dort eigentlich fast ausschließlich asset-intensive Branchen beraten, also die Energiewirtschaft, die Chemiebranchen, die Autoindustrie, den Maschinenbau, also immer Industrien, die viel Infrastruktur, viel Immobilien hatten und bin dann in die Geschäftsführung bei der Bayernheim eingestiegen und habe mich dann dort auf den Bereich des Wohnungsbaus spezialisiert und in dem Fall auch noch auf den geförderten Wohnungsbau. Wenn Sie sagen, was hat sich da geändert in der Branche? Das ist eine gute Frage, denn eigentlich ist ja so die Immobilienbranche ist ja so eigentlich die Old Economy, wenn man sich das mal so vorstellt. Das hat ja eigentlich erstmal nichts mit Fancy und mit Digitalisierung zu tun. Aber ich glaube, das ist gerade die spannende Herausforderung in der Branche, nämlich zu sagen, wie kann ich auch in der Old Economy was vorantreiben? Wie kann ich auch dort die Digitalisierung nach vorne bringen? Und das ist eigentlich ein Ansatzpunkt, der Spaß macht. Und ich glaube, das hat sich auch in der letzten Zeit und in den letzten Jahren erheblich in der Branche gewandelt.
Danke dafür. Da kommen wir sicherlich gleich nochmal drauf zurück, gerade was das Thema Digitalisierung angeht. Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, Sie haben ein klares Ziel vor Augen, nämlich bezahlbaren Wohnraum schaffen. Lassen Sie uns da etwas genauer drauf eingehen. Wie definieren Sie denn bezahlbaren Wohnraum und welche Kriterien müssen Ihre Projekte erfüllen, damit Sie dieses Ziel erreichen?
Wir kommen immer aus der Perspektive, was kann sich eigentlich ein Mensch, ein Bewohner an Miete leisten? Also was ist eigentlich eine zumutbare Miete? Und die hat natürlich sehr viel damit zu tun. Einerseits, wo wohnt er? Denn in München ist es teurer zu wohnen wie in Dinkelsbühl. Aber es hat natürlich auch was mit seinem Einkommen zu tun. Und ich würde mal sagen, also mehr wie 30-40% des Nettoeinkommens sollte normalerweise nicht für das Wohnen alleine draufgehen, weil sonst wird es einfach viel zu viel und es wird viel zu stark der Geldbeutel belastet. Und da orientieren wir uns dran, dass wir versuchen, über die Miete zu spielen und zu sagen, was kann er sich erlauben? Und in der Regel liegen wir fast 50% unter der marktüblichen Miete an einem Standort. Das heißt, es ist doch ein erheblicher Unterschied zu dem, was normalerweise zu bezahlen ist. Und warum ist es überhaupt machbar? Das liegt an der Förderkulisse des Freistaat Bayerns, weil der eben den Mieter entsprechend unterstützt. Und deswegen nennt man das Ganze auch bezahlbaren Wohnraum oder geförderten Wohnraum. Das ist fast die bessere Aussage, weil im geförderten Wohnraum sowohl der Bauherr, also in dem Fall wir, als auch der Mieter eine Unterstützung bekommt.
Da muss ich zu sagen, das ist ein sehr starkes Ziel, was Sie da vorantreiben, das sicherlich auch mit vielen Herausforderungen verbunden ist. Gerade in Gebieten wie Bayern und besonders in Großstädten stelle ich mir da die Umsetzung alles andere als einfach vor. Meine Frage dazu wäre, welche Herausforderungen begegnet Ihnen denn beim bezahlbaren Wohnraum beziehungsweise bei der Erstellung von bezahlbarem Wohnraum?
Wir müssen auch wirtschaftlich arbeiten. Also wir können natürlich die Förderkulisse nutzen. Die kann im Übrigen jeder in Bayern nutzen. Aber wir müssen natürlich trotzdem sicherstellen, dass wir mit unseren Bauvorhaben, die wir ja entwickeln, planen, umsetzen und dann auch vermieten, am Ende auch ein wirtschaftliches, positives Ergebnis generieren. Natürlich sind wir jetzt nicht gewinnmaximierend unterwegs, aber ein paar Prozentpunkte Rendite brauchen wir auch, weil wir wollen ja auch nachhaltig unterwegs sein. Und deswegen ist für uns sowohl der Grundstückskauf ein wichtiger Hebel, aber natürlich auch die Baukosten selber. Und da haben Sie schon richtig gesagt, die Grundstückskosten sind natürlich gerade in den großen Ballungszentren eine Herausforderung, in Städten wie München oder Nürnberg, da sind die Grundstückspreise hoch. Wie können wir das in den Griff kriegen, indem wir sagen, da können wir auch eher mal mit einem Erbbaurecht arbeiten oder wir arbeiten auf Grundstücken, die dem Freistaat Bayern sowieso gehören. Und in den eher ländlicheren Regionen, da schaffen wir uns den Zugriff auf die Grundstücke durch sehr enge Zusammenarbeit mit den Städten selber, mit den Kommunen, mit den Verantwortlichen, mit den Bürgermeistern, die sagen, ja, finden wir super, wenn ihr bei uns geförderten Wohnraum baut, dann gibt es auch Grundstücke, die wir euch verkaufen können, die wir euch zur Verfügung stellen können. Also es ist so, wir spielen da eigentlich so eine Art Win-Win-Situation aus. Auf der einen Seite kriegen wir den Zugriff auf relevante Grundstücke und auf der anderen Seite stellen wir dann sicher, dass an dem Standort auch geförderter Wohnraum erstellt wird, was ja wiederum der Gemeinde, der Stadt auch zugute kommt. Denn eins müssen wir auch mal festhalten. Wir reden zwar über bezahlbaren Wohnraum, aber mittlerweile ist Wohnen an sich ein Standortfaktor geworden. Also keine Kommune, keine Stadt kann eigentlich heute noch ohne Wohnraum irgendwie Wachstum generieren. Weil die Firmen werden immer sagen, ist ja schön, wenn ich meinen Standort erweitere durch euch. Aber wenn ich keinen Wohnraum habe für meine Mitarbeiter, dann kann ich auch nicht wachsen. Das heißt, der Wohnraum ist ein Standortfaktor, das ist ein Erfolgsfaktor für die Kommune, für die Stadt. Und insofern steht da eine Win-Win-Situation. Und das spielen wir natürlich aus, indem wir sagen, geben und nehmen und damit auch der Zugriff möglich auf gute Grundstücke.
Okay, das heißt, man kann sagen, dass gerade auch bei dem starken Wettbewerb, den Bauflächen ja bekanntlichermaßen haben, Ihre Strategie auch ein bisschen darauf hinausläuft, eng mit den Kommunen, mit dem Freistaat Bayern zusammenzuarbeiten. Und dadurch haben Sie dann auch einen gewissen Vorteil gegenüber anderen Mitbewerbern?
Ich sehe mich da gar nicht so stark im Wettbewerb, sondern wir kooperieren viel, viel stärker. Denn eins ist auch klar, wir werden den Wohnraummangel, den wir in Bayern oder in Deutschland haben, nicht allein durch das geförderte Wohnen aufheben können, sondern wir brauchen den frei finanzierten, den privaten Wohnungsbau genauso. Und mein Ansatz, unser Ansatz ist hier ein Kooperationsmodell zu fahren, zu sagen, wir entwickeln gemeinsam Quartiere, wir entwickeln gemeinsam große Standorte. Da gibt es dann sowohl den geförderten Wohnraum als auch den freifinanzierten. Und ich finde, diese Quartiersentwicklungen haben einen wahnsinnigen Vorteil auch, weil sie können natürlich ganz anders kalkulieren. Sie haben Skaleneffekte. Sie können in solchen großen Entwicklungsmaßnahmen ganz andere Konzepte realisieren, was die Energieversorgung angeht, was das Mobilitätskonzept angeht. Und sie können eigentlich auch architektonisch, städtebaulich viel mehr bewirken, als wenn sie so ein klein-klein an Mikrostandorten 10, 20 Wohnungen bauen. Und genau diesen Kooperationsansatz fahren wir. Und damit haben wir natürlich auch einen Hebel bei den Baukosten. Weil das ist ja schon ein Unterschied. Sie kennen das. Das sind die klassischen Skaleneffekte. Wenn ich sage, ich baue 10 Wohnungen, habe ich natürlich einen ganz anderen Einstandspreis, wie wenn ich sage, ich baue 100 Wohnungen. Und das machen wir uns gemeinsam mit der Privatwirtschaft zunutze. Und dadurch gelingt es uns auch, selbst bei den hohen Baukosten, die wir aktuell natürlich haben, auch da einen positiven Effekt zu generieren.
Okay, das heißt also auch enge Partnerschaften mit Kommunen, mit dem Freistaat Bayern, aber auch mit anderen Akteuren. Jetzt haben Sie auch gerade schon Förderprogramme angesprochen. Ein weiterer wichtiger Aspekt in der heutigen Zeit ist ja auch das Thema Nachhaltigkeit. Gerade in der Bau- und Immobilienbranche spielt das ja eine immer größere Rolle. Wie setzen Sie diesen Ansatz konkret um, gerade wenn es ums Thema Nachhaltigkeitsaspekte und vielleicht auch ESG-Kriterien geht?
Ja, also es wird immer wichtiger. Da haben wir einen Vorteil, weil die Förderkulisse verlangt sowieso einen Nachhaltigkeitsansatz im Sinne des Umwelt- und Klimaschutzes. Also wir arbeiten mindestens mit einem KfW 55 Standard. Wir haben ja auch ausschließlich Neubau. Wir machen ja gar keinen Kauf von Bestandsimmobilien. Wir machen alles im Neubaubereich. Wir setzen auf Photovoltaikanlagen. Wir setzen auf Mobilitätskonzepte, wo wir dann auch Tiefgaragenstellplätze einsparen, weil wir Carsharing und Fahrradsharing anbieten. Wir versuchen mit Begrünung von Fassaden zu arbeiten. Wir haben immer viel Freifläche, die wir generieren wollen, mit viel Grün und guter Aufenthaltsqualität. Also da tun wir sehr, sehr viel. Aber wir machen es vernünftig. Also wir sind nicht ideologiegetrieben und sagen, wir müssen jetzt das Letzte rausholen, was dann am Ende viel Geld kostet. Sondern ich bin wirklich ein Fan davon, das zu tun, was auch sinnvoll ist. Aber das machen wir und schaffen damit auch wirklich sehr gute Voraussetzungen für das Thema ESG, also vor allem für das Thema Ökologie. Aber wenn Sie jetzt noch einen Schritt weiter gehen und sich auch mal das S anschauen, das für Social steht, da haben wir ja allein qua unseres Geschäftsauftrages schon einen Riesenvorteil, weil wir bezahlbaren Wohnraum schaffen. Damit haben wir ja ein sozial relevantes Thema besetzt. Ja, es momentan, ich weiß gar nicht, so viele gesellschaftspolitisch relevante Themen gibt es ja gar nicht, die ähnlich wichtig sind wie das Wohnen. Also damit sind wir auch relativ weit vorne und beim G mit dem Thema Governance. Da haben wir uns selber auch intern entsprechende Auflagen und Richtlinien gegeben, um da auch positiv zu spielen. Also summa summarum muss ich sagen, wenn ich eine Bewertung, auch wenn es jetzt noch nicht offiziell ist, aber in die Richtung geht, im ESG-Reporting, da kann ich mir fast schon ein AAA geben. Einerseits, weil unser Produkt so nachhaltig ist, aber andererseits auch unser Geschäftsmodell. Also insofern bin ich da sehr positiv und freue mich eigentlich schon drauf, weil uns das natürlich sowohl bei der Finanzierung als auch im Shareholder-Ansatz oder auch in der Diskussion mit verschiedenen Parteien und Stakeholdern auch einen Vorteil verschafft.
Sehr interessanter Ansatz und wie ich finde auch eine spannende Umsetzung. Jetzt gibt es ja viele Diskussionen darüber, wie man Bauprozesse effizienter und kostengünstiger gestalten kann. Sie haben es vorhin schon einmal kurz angesprochen. Sehen Sie innovative Bauweisen wie modulare oder auch vielleicht serielle Bauverfahren als Lösungsansatz dafür?
Ich weiß schon, das wird immer wie so eine Monstranz vor sich hergetragen. Ich bin da ein bisschen kritischer. Natürlich kann und soll auch das serielle Bauen seine Daseinsberechtigung haben. Und ich glaube, es ist auch ein Baustein, aber es ist für mich nur ein Bausteinchen. Denn ich sehe die größeren Hebel bei den Baukosten eher in den allgemeinen Regeln der Technik. Bei den Normen, immer mal ein Beispiel, der erhöhte Schallschutz kostet uns sehr viel Geld. Der Standardschallschutz ist völlig ausreichend. Auch im Brandschutz gibt es überbordende Regeln, die nicht zwingend wirklich dem Brandschutz dienen, sondern eigentlich nur teuer sind. Oder auch im Bereich der Energieeffizienz, ich hatte es schon gebracht, gibt es auch Lösungen, die hören sich gut an, zu sagen, ja, ich baue ein Effizienzhaus 40 und bin autark. Das kostet so viel Geld, was wirklich nicht notwendig ist und eigentlich auch am Ende keinen großen, sagen wir mal, mehr Effekt hat. Und da bin ich schon ein Fan davon, intelligent zu überlegen, was ist wirklich nötig und was ist eigentlich nur nice to have und brauche ich gar nicht und kostet nur viel Geld. Und das ist, glaube ich, ein Ansatz. Ich würde behaupten, 30% der Baukosten könnten Sie damit sparen, ohne dass Sie wirklich signifikant an Qualität einbußen. Denn eine Qualitätseinbuße kann ich als Bauherr mir sowieso nicht erlauben. Denn ich halte die Objekte 50 Jahre und länger im Bestand. Ich verkaufe sie ja nicht. Das heißt, ich bin ja intrinsisch motiviert, qualitätsmäßig hoch zu bauen, weil ich sage, sonst habe ich nachher ja nur laufende Kosten und ständige Instandsetzungsmaßnahmen. Und ich will ja auch langfristig wirtschaftlich betreiben. Also insofern habe ich genau diesen Spagat, auf der einen Seite Qualität hoch, aber auf der anderen Seite Baukosten runter. Ich suche also sozusagen das Ideal, das Optimum. Und das ist eigentlich unser Ansatz und das gelingt uns momentan sehr gut.
Sehr interessant, sehr aufschlussreich, gerade was das Thema Effizienz dann am Ende auch angeht. Ein, wie ich finde, polarisierendes Thema ist auch ein Stück weit Digitalisierung, weil ich da immer wieder höre, dass wir in Deutschland leider so ein bisschen hinterherhinken. was dann ja auch wieder einhergeht mit der Effizienz. Wie beschäftigt sie Ihr Unternehmen mit dem Thema Digitalisierung und wie unterstützt sie das vor allem?
Ich hatte ja schon am Anfang gesagt, kommt eher die Immobilienwirtschaft so aus der Old Economy. Aber auch da tut sich eine Menge momentan. Diese PropTech-Unternehmen, die aus dem Boden sprießen, die der Immobilien- und der Wohnungswirtschaft helfen. Und genau das nutzen wir auch. Also ich finde, vor allem sind es digitale Geschäftsmodelle. Die nutzen wir auch, wenn es zum Beispiel um das Thema geht, der Parkraumbewirtschaftung. Oder wenn es um die Frage geht, wie kann ich Mobilitätskonzepte steuern und weiterentwickeln. Oder was auch ganz spannend ist, bin ja ein totaler Fan auch von Digitalisierung bei der Infrastruktur, bei der Gebäudetechnik. Ich sage, Smart Home brauche ich nicht. Ich bringe die Intelligenz lieber in den Heizungskeller, denn dort ist es dunkel und vor allem ganz schrecklich, wenn man sich das mal anschaut, was dort alles so verbaut wird. Und mit ein bisschen mehr Software statt viel Hardware kann man eine Menge generieren, allein durch eine intelligente Heizungssteuerung. Also da sind wir auch dran, KI gestützt. Das sind Investitionen, die amortisieren sich gefühlt nach einem Monat. Da kann sich jeder leisten und spart auf dem Schlag 10-15% Energiekosten. Wissen Sie, und dafür brauche ich aber keine dicke Dämmung für ein KfW 44 Haus, was viel Geld kostet, sondern ich mache es lieber intelligent. Und das sind, glaube ich, die Lösungen, die wir brauchen. Und da hilft uns die Digitalisierung enorm. Und wir nutzen die Digitalisierung natürlich nicht nur im Geschäftsbetrieb im Sinne der digitalen Geschäftsmodelle. Wir nutzen Digitalisierung auch im Unternehmen selber, indem wir intern Prozesse digitalisieren, automatisieren. Aber ich glaube, der größere Hebel liegt tatsächlich in der Nutzung dieser digitalen Geschäftsmodelle und in der Intelligenz, die wir damit in die Gebäude bringen, aber immer mit Vernunft.
Sehr schön. Ich muss sagen, auch sehr ausführlich. Und wenn man über das Thema Digitalisierung nachdenkt, da sind ja auch gerade diese Ansätze, die Sie jetzt genannt haben, für die Immobilienbranche sehr, sehr wichtig. Das heißt Kostenoptimierung auch dann für den Endverbraucher am Ende. Kommen wir.
Absolut. Da haben Sie recht. Es hilft ja auch am Ende dem Mieter selber. Und das ist ja auch wiederum, wo wir anders positioniert sind, weil Leute, der klassische Vermieter sagt, ist mir doch egal, wie hoch die Warmmiete ist, ja, dann muss halt der Mieter mehr zahlen. Aber wir wollen ja in Summe bezahlbares Wohnen schaffen. Also für uns ist ja die Warmmiete genauso wichtig wie die Kaltmiete. Und überall dort, wo wir helfen können, die Verbräuche zu senken, dann helfen wir auch indirekt und direkt wiederum unserem Mieter.
Ganz genau, das sehe ich nämlich auch so. Herr Büchele, kommen wir zu unserer Abschlussfrage, die uns immer ein wenig in die Zukunft blicken lässt. Jetzt bekommen wir ja bald eine neue Regierung. Wenn Sie die Möglichkeit hätten, direkt in der Politik beziehungsweise im Bauministerium Veränderungen anzustoßen, wo würden Sie den Immobilienmarkt ansetzen?
Also ich komme wieder zurück auf das Thema Baukosten. Ich glaube, das ist der Schlüssel. Wir haben nicht das Thema, dass die Finanzierungskosten so hoch sind. Ich glaube, wir haben auch nicht das Problem, dass es zu wenig Förderung gibt. Wir haben viele Förderinstrumente auf Bundes-, auf Landesebene. Die sind auch irgendwann mal ausgereizt. Wir müssen bei den Baukosten runterkommen. Und da sage ich ganz klar, das sind zu einem ist es die Bauordnung, sowohl auf Länderebene als auch auf Bundesebene. Da ist Entschlackung notwendig, beziehungsweise eine Reduktion von hohen Anforderungen. Und wir müssen runterkommen bei den hohen Anforderungen, bei den hohen technischen Anforderungen, die häufig abgebildet sind durch die allgemeinen Regeln der Technik, die durch Normen, durch Vorschriften postuliert sind, wo wir mehr Flexibilität brauchen, wo wir mehr Sicherheit bekommen müssen, dass wir auch abweichen können, ohne sofort die Gefahr zu haben, dass wir in irgendwelche Haftungsdiskussionen eingebunden werden oder sofort Verdacht von Mängeln und Sachmängeln und damit von Schadensersatzforderungen. Das hilft uns nicht. Da müssen wir wegkommen. Da gibt es auch gute Ansätze. Gerade wenn der Bauherr wie wir fachkundig ist, der kann wirklich selber gut entscheiden, was hält er für notwendig, was hält er für weniger notwendig. Und das müssen wir aber auch umsetzen. Und ich hatte ja die Beispiele gebracht aus dem Brandschutz, aus dem Schallschutz. Da ist eine Menge möglich, ohne dass wir qualitativ Einschränkungen haben, aber gleichzeitig die Baukosten nach unten treiben. Und wir machen das ja auch schon. Also wir sind da, auch der Freistaat Bayern und auch das Bauministerium ist da vorne weg. Das finde ich super. Wir haben da, wir arbeiten an diesem sogenannten Gebäudetyp E, der genau dieses zum Ziel hat, zu sagen, wie kann ich abspecken, wie kann ich intelligenter bauen, wie kann ich effizienter bauen, E wie effizient, ohne Einbußen, aber gleichzeitig mit Kostensenkung. Und das funktioniert. Wir haben es nachgewiesen, wir haben bereits Pilotprojekte gestartet, wir haben selber kalkuliert und ich gehe mittlerweile mit unserem Bauträger, mit unserem Bauunternehmer wirklich ganz gezielt in die Diskussion, um zu überlegen, wie können wir das umsetzen. Und ich finde, die Bauindustrie selber, auch die Bauunternehmer, die Projektentwickler sind sehr offen für diese Diskussion. Die freuen sich, weil wir damit ja wieder was bewegen können. Ja, in dem Moment, wo wir die Baukosten runterkriegen, in dem Moment, wo wir Baukosten um 20-30% senken, springt der Markt sofort wieder an. Der springt sofort wieder an. Es wird wieder gebaut. Es ist wieder wirtschaftlich zu bauen. Bauen macht wieder Spaß. Und dann haben wir auch das Problem, da kriegen wir auch dieses Problem, dass wir zu wenig Wohnraum bauen, derzeit wieder in den Griff, weil dann auch der frei finanzierte Markt wieder funktioniert. Aber der große Hebel sind die Baukosten. Und da gibt es Ansätze. Und das würde ich auch sagen, da müssen wir dran arbeiten. Das machen wir auch schon gemeinsam mit den Verantwortlichen. Und das ist ein guter Ansatz.
Ich denke, bei dem Thema Baukosten und Ihrem Ansatz insgesamt sprechen Sie auch vielen unserer Zuhörer aus der Seele. Herr Büchele, ich darf mich erstmal für das Gespräch und die spannenden Einblicke in Ihre Arbeit bei der Bayernheim GmbH bedanken. Sie haben uns heute viele Perspektiven auf die Herausforderungen und Chancen im Bereich bezahlbarem Wohnraum aufgezeigt. Und ich denke, und da kann ich auch auf jeden Fall für mich sprechen, darüber hinaus interessante Impulse mitgegeben. Vielen lieben Dank.
Herr Rommelmann, vielen Dank an Sie.
Das war's für diese Folge von Urbio Insider. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann abonniert uns doch, damit ihr keine der nächsten Folgen verpasst. Habt ihr eine Frage, Feedback oder wollt selbst mal Gast bei uns sein? Dann schreibt uns an podcast@urbio.com. Und falls ihr gerade über die nächste Finanzierung nachdenkt, wir unterstützen euch gerne. Den Link zur Terminvereinbarung, den findet ihr in den Shownotes. Also, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.